Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Von deiner sportlastigen Zeit hin zur Sportbusiness-Zeit. Wir reden da vom Jahr 1996. Du hast bei der Steher-Europameisterschaft mit über 30 Jahren zu deinem Karriereabschluss noch einmal Prost geholt. Hast aber im selben Jahr begonnen, ein Fernstudium zu absolvieren, nämlich in Werbung und Verkauf. Hast es zwar nicht abgeschlossen, aber der nicht erfolgte Abschluss hat einen guten Grund. Du hast nämlich eine Möglichkeit bekommen, beim Weltkonzern Adidas zu starten. Klingt alles nach einem wilden Jahr, oder?
Das war ein sehr außergewöhnliches Jahr. Einerseits war es so, dass ich das Jahr vorher bei einem Verein gefahren bin, wo es keinen wirklich einvernehmlichen Abschied gegeben hat. Also das war von der Vereinsseite aus nicht sehr in Ordnung. Worauf ich beschlossen habe, mir keinen neuen Verein zu suchen, denn damals hat es auch Ablösesumme gegeben. Das war die klare Summe von 50.000 Schilling, die ein Verein dem nächsten für einen mehr oder weniger Profifahrer zu bezahlen hat als Ablöse, egal wie lang der gefahren ist und wie auch immer. Und da gab es die Möglichkeit, wenn der Fahrer ein halbes Jahr nicht fährt, dann wird das auf 10% reduziert. Worauf ich gesagt habe, das ist ohnehin mein letztes Jahr. Ich habe schon 2 Jahre vorher gewusst, wann ich aufhöre. Hat auch mit Verlängerungszeiträumen mit dem österreichischen Bundesheer etwas zu tun gehabt. Also ich habe schon eine sehr langfristige Planung gehabt und habe gesagt, okay, dann aktiviere ich meinen eigenen Verein, den es nach wie vor noch gegeben hat, wieder und fahre bei meinem eigenen Verein. Weil es hat damals genau in dem Jahr die Möglichkeit gegeben, dass erstmals nicht lizenzierte Fahrer, also das sind die, die diese Marathons fahren, die Marathons sind damals gerade aufgekommen, die waren gerade höchst in Mode, gegen lizenzierte Fahrer fahren durften. Denn wenn du als lizenzierter Fahrer gegen Hobbyfahrer vorher gefahren bist, dann bist du ja gesperrt worden. Und jetzt bin ich im Frühjahr nur Marathons gefahren, das heißt, da war es relativ egal, was du dort wirst, sondern da habe ich Startgeld dafür bekommen, weil ich noch aktiver Radrennfahrer war, wo sie keinen anderen bekommen haben, weil zu den Wochenenden sind die immer Rennen gefahren und ich war aber frei. Und man dachte, ich möchte noch diese angesprochene Europameisterschaft, die im August war, möchte ich noch mal bestreiten und mich bis dorthin aufbauen, aber schon berufliche Dinge auch verfolgen. Haben wir damit mit bei dem anderen Verein eben 90% der Ablösesumme erspart. Das heißt, das war schon mal gar nicht so wenig Geld für damalige Verhältnisse, mit dem ich mein Frühjahr quasi finanziert habe, plus mit diesen Einladungen zu den Marathons. Und es war schon mal sehr außergewöhnlich, sich so vorzubereiten. Habe dann durchaus noch 2 Monate gehabt, wo ich dann lizenzierte Rennen gefahren bin, habe Mitte des Jahres die Lizenz genommen und habe es eben noch geschafft, ich glaube 34, 35 war ich damals, nochmal zumindest bei einem internationalen Rennen oder internationalen Meisterschaft nochmal unter die ersten 3 zu kommen. Denn mir ist es wirklich geglückt, 12-mal bei Weltmeisterschaften und 2-mal, also 10-mal WM, 2-mal EM an den Start zu gehen und immer unter den ersten 3 zu sein. Und da ist das, was ich zuerst schon mal gesagt habe, Karl Igl hat mir da manchmal auch was gerettet, weil ich bin auch einmal gefahren, da bin ich krank gewesen, das war direkt nach diesen 3 Weltmeisterschaften, da war ich wirklich nicht gut drauf, habe echt überlegt, ob ich dorthin fahren soll oder nicht, habe es dann gemacht und ja, mit viel Gefühl und viel Taktik haben wir es noch irgendwie aufs Podest geschafft und diese Serie wollte ich einfach noch fortsetzen und habe keinen Tau gehabt, was ich beruflich mache, also ich bin gelernter Versicherungskaufmann, war aber dann auch schon wieder sehr lange her, wollte ich nicht unbedingt mehr machen und dann wirklich bei meinen allerletzten Rennen, das war in Zürich, beim 6-Tage-Rennen, knapp vor Weihnachten, wo ich übrigens einen wunderschönen Abschied bekommen habe, in Österreich hat es nie einen Abschied für mich gegeben, sondern dort wirklich inszeniert mit Licht aus und Ehrenrunde und in Zürich war ich so ein bisschen Publikumsliebling. Dort habe ich erstmals den Anruf bekommen, dass sich alle das für mich interessieren würde, also da hat es schon Vorgeschichte gegeben, aber nicht wirklich ernsthaft, sondern ich bin einfach dort vorgeschlagen worden, weil ich einer der wenigen Sportler war, die gerade aufhören und die sich selbst vermarktet haben. Und damals war es in der Sportartikelbranche üblich, dass diese Sportpromotion, hat es damals geheißen, diese Positionen in der Spitzensportbetreuung zu 100% von ehemaligen Sportlern besetzt wurden. Und das hat sich dann sehr schnell ergeben. Nach Weihnachten war ich einmal in Klagenfurt, die Österreich-Zentrale ist dort. Dort waren auch noch damals alle Jobs angesiedelt. Und am 2. Jänner habe ich den Job angetreten. Also das ist sehr, sehr schnell gegangen. Ich wollte mir in Wahrheit eine Auszeit nehmen. Wenn du mit 13 Jahren beginnst, Spitzensport zu machen, der an allen Wochenenden, Samstag, Sonntag mit Radmaterial reparieren in der Nacht, mit vielen Autofahrten quer durch die Nacht, Also richtig zeitintensiver Job und quasi überhaupt keinen Tag frei, außer im November mal eine Woche Regeneration. Dann ist vielleicht nicht schlecht, mit 34 einmal ein, zwei Monate herauszunehmen, aber genau das Gegenteil war, ein voller Marketingjob, wo du auf dich allein gestellt bist.
Was waren genau deine Aufgabengebiete dann bei Adidas?
Damals hat es geheißen, Leiter Sportpromotion, zwei Mitarbeiter in Klagenfurt und ich war dafür verantwortlich, damals noch wirklich quer durch alle Sportarten. Adidas hat ja Produkte wirklich fast in allen Sportarten, gibt es kaum Ausnahmen. Einfach die Spitzensportbetreuung zu machen, und da wir damals noch Generalausrüster des Österreichischen Olympischen Komitees waren, haben wir auch sehr, sehr viele Verbände gehabt, die auch von Adidas ausgerüstet wurden, um eben beim Olympischen Spielen dann wirklich komplett ausgerüstet zu sein und hier einfach die Ausrüstungen zu machen und das Sportsmarketing zu machen, quer durch alle Sportarten. Hochinteressanter Job, zu damaligen Zeiten aber sehr intensiv, mit sehr vielen Abendveranstaltungen unter der Woche, aber auch sehr vielen Sportveranstaltungen am Wochenende, also hochintensiver Job. Wo ich dann auch teilweise meine Familie mit dabei gehabt habe, damit ich sie überhaupt sehe. Für meinen Sohn damals sehr interessant, der ist wirklich quer durch die Sportwelt aufgewachsen, hat sie in allen Sportarten ausgekannt, hat die ganzen Athleten persönlich gekannt, ist dann aber mit 4 Jahren schon zum Fußball gekommen und auch dabei geblieben. Also sehr viele Vorteile, hochinteressanter Job, aber sehr intensiv. Und ja, der hat sich halt dann in den 25 Jahren, war immer noch derselbe Job, nur von den Inhalten völlig geändert, weil es halt immer mehr Richtung Marketing abgedriftet ist und weniger Spitzensportbetreuung und halt auch Österreich als kleines Land da eher überbleibt in der weltweiten Strategie, dass sich halt immer mehr das Thema der Spitzensportbetreuung auf die großen Länder, die großen Verbände, die großen Athleten fokussiert. Und da ist halt Österreich nicht wirklich vorne dabei, bis auf einige Ausnahmen, die aber dann auch internationale Verträge haben.
Ja, betrifft jetzt die letzten Jahre, wenn ich das richtig beobachtet habe, nicht nur die Spitzensportbetreuung, sondern das Marketing in Österreich generell. Ihr habt als Adidas jahrzehntelang den SK Rapid ausgestattet, habt immer wieder Spitzensportler, wie du gesagt hast, gehabt, auch richtig große Namen im Fußball. Das ist die letzten Jahre eigentlich komplett zurückgeschrumpft worden, in dem Anfang vom internationalen Headquarter. Rapid habt ihr ja mittlerweile nicht mehr. Das Einzige, was geblieben ist, ich sage noch immer ihr, weil deine Zeit bei Adidas ist ja noch nicht so lange her und da haben wir uns auch kennengelernt. Aber mittlerweile hat Adidas ja als großes Event oder als Aushängeschild nur noch den Wien-Marathon in Österreich.
Ja, es gibt schon ein paar andere Dinge, die auch laufen. Also was ich, den österreichischen Ligaball gibt es nach wie vor, den gibt es noch gar nicht so lang. Eben, es war bis jetzt oder bis damals ja noch das Thema, dass nur große Ligen einen Ligaball gehabt haben.
Den du ja maßgeblich mit eingeführt hast oder dahinter warst bei der Einführung.
Auch ja, also jetzt die jetzige Verlängerung ist nur mehr auf meinem Mist gewachsen. Also da waren schon alle dagegen, wir haben es aber trotzdem noch irgendwie geschafft. Da wirklich Top-Qualität zu haben. Da entwickelt sich aber auch in vielen Richtungen etwas in die andere Richtung. Also angefangen von dem, dass ja gar nicht mehr die Ausrüster sind, sondern mittlerweile die Händler, die Ausrüster sind, diese globalen Player. Das geht immer mehr in diese Richtung.
Warum?
Das ist einfach die Entwicklung. Das ist auch das Problem, das Österreich gehabt hat, was den Vertrieb anbelangt. Wir haben dann auch gar keine Schauräume so mehr gehabt, weil es gar keine Händler mehr in Österreich gibt. Ja, ein paar kleine, die werden dann noch halt irgendwie betreut über Kataloge, aber die großen Händler, die sind alle nicht in Österreich. Die kaufen in anderen Ländern ein und schicken es dann über ihre Zentrallager an ihre Filialen in Österreich. Und darum braucht es hier auch keinen Vertrieb und nicht mehr das ganz große Marketing und die Spitzensportbetreuung eben in Ermangelung, dass wir halt keine wirklichen Global Players hier haben oder kein Global Player sind in vielen Sportarten, wird das halt zurückgeschraubt, um sich als Konzern natürlich die ganz Großen, die immer teurer werden, auch leisten zu können. Also um ein deutsches Fußballnationalteam zu halten, es geht um, ich sage mal, Hausnummer 10 große Nationen, 200 gibt es auf dieser Welt, wenn du in 190 das Marketing etwas zurückschraubst, da bleibt auch wirklich viel über, dann kannst du dir die ganz großen Dinger leisten, die aber natürlich sehr wohl ganz stark auch über unsere Grenzen, über die Medien nach Österreich strahlen, egal ob das jetzt ein Bayern München, Real Madrid ist oder eben ein deutsches Nationalteam oder ein Messi, der wird in Österreich auch registriert und meistens wahrscheinlich auch beim Zielpublikum noch mehr Interesse erzeugt als auch ein hiesiger, großer Verein. Das ist halt leider so und darum fokussiert sich das viel mehr auf wenige wie überall Und da ist halt Österreich meistens nicht ganz vorne dabei. Die paar wenigen Großen, die wir haben, haben internationale Verträge. Ich denke da jetzt ja, Tennis oder Fußball, da gibt es einen Alaba. Da hat es früher mal einen Melzer gegeben, jetzt gibt es einen Dominic Thiem. Die haben wir mitbetreut, ja, aber international eben. Oder auch die jetzigen Fußball-Nationalteamspieler, das sind doch einige, die noch bei Adidas Schuhverträge haben. Die haben alle keinen Vertrag mehr in Österreich. Die werden zwar von einem Kollegen von mir in Österreich betreut, aber haben globale Verträge und hat mit Österreich nur mehr bedingt zu tun.
Wie viele Leute haben zur Hochzeit bei Adidas gearbeitet in Österreich?
Naja, als knapp bevor ich gekommen bin, hat es noch eine Produktion gegeben. Das ist auch der Grund, warum Klagenfurt, weil damals, als lang bevor noch in Asien und so weiter produziert wurde, war halt Steiermark, Kärnten, Slowenien so Billigproduktionsgebiete von Deutschland aus gesehen. Darum ist die Zentrale in Klagenfurt. In der Produktion damals, glaube ich, waren einige hundert Leute in Österreich. Da hat es mehrere Produktionsstätten in Österreich gegeben, hauptsächlich Klagenfurt. Das Lager habe ich noch mitbekommen. Da waren, glaube ich, knapp 100 Leute. Das ist dann geschlossen worden. Alles nur mehr dann über Deutschland, Holland und so weiter gegangen. In der Verwaltung, also Vertrieb, Marketing und alles, was halt so in einer Firma läuft, waren knappe 100 Leute, glaube ich. Und das ist alles nach Deutschland gegangen.
Wie viel sind es heute?
Und heute sind es, ja, ich glaube, 1,5 Personen in Klagenfurt, die Adidas und Reebok, wird jetzt verkauft, verwaltet haben im Prinzip. Und ansonsten das Marketing in Österreich waren dann im Prinzip auch nur mehr 2,5 Leute. Und ja, es hat noch Österreicher gegeben, die aber auch schon in Deutschland Verträge hatten, die dann halt in den westlichen Bundesländern Vertrieb und sonstige Dinge gemacht haben, wo man schon gar nicht mehr gewusst hat, gehört das jetzt noch dazu oder nicht. In Wahrheit waren die gar nicht mehr bei Adidas Österreich. Also nur mehr ganz, ein bisschen mehr als eine Hand kannst du dir abzählen, die Adidas Österreich noch hochhalten. Alles andere wird schon ferngesteuert.
Eine Frage aber jetzt noch aus Eigeninteresse. Du hast gesagt, die Verlängerung des Ligaballs, der Lizenz mit der österreichischen Fußball-Bundesliga ist auf deinen Mist gewachsen.
Die letzte,
ja. Die letzte. Das heißt, nach dieser Lizenzperiode wird sich die Liga möglicherweise um einen neuen, also wenn man einen Ligaball-Ausstatter haben will, um einen neuen Ausstatter kümmern müssen.
Die Situation ist eine ganz andere. Als der Ligaball von der Liga erstmals ausgeschrieben wurde, vor vielen Jahren, waren wir die Einzigen, die ein Angebot gestellt haben. Alle anderen haben nicht einmal reagiert drauf. Das war völlig uninteressant. Das heißt, da haben wir schon mal einen Schritt nach vorne gemacht und mittlerweile eben durch Ausrüster, die ja keine Ausrüster mehr sind, eben Händler gibt es und mittlerweile auch einige Produzenten, die jetzt auch schon Bälle produzieren, die man gut spielen kann. Das war eine Zeit lang wirklich ja, Adidas, dann hat es noch ein, zwei andere gegeben und der Rest war wirklich weit dahinter, was die Qualität anbelangt. Das hat sich auch sehr stark geändert. Mittlerweile gibt es sehr viele Anbieter, die qualitativ sehr hochwertige Bälle spielen. Das Image dürfte immer noch in die Richtung sein. Am allerliebsten spielt man halt doch immer noch mit Adidas Ball, aber der Abstand ist überschaubar. Also das ist das eine Thema und eben, dass es wesentlich mehr Angebote gibt, weil es da ganz anderen Zugang gibt, ganz andere Art von Verträgen, wie sich so etwas refinanziert und was da die Hintergründe sind, wie man das Image für eine Marke oder sein eigenes Unternehmen als Händler mit einem Ligaball nach vorbringt. Da hat sich der Markt völlig geändert und darum gibt es da Mitbewerber, und die sich da vielleicht weiterhin auslehnen können oder wesentlich mehr Motivation für den österreichischen Markt haben, als das Adidas hat.
Roland, was mich noch interessieren wird, du hast das vorhin bereits kurz angesprochen mit Ausrüstern und Händlern, und in gewisser Weise bestätigst du die Aussage ja selbst mit der Mitarbeiterentwicklung von Adidas in Österreich, die, ich drücke es jetzt einfach so aus, wie es mir denkt, ist eine Katastrophe. Von 190 binnen zwei Jahrzehnten auf 4,5 oder so irgendwas. Da kommt einem das Schaudern, weil ich glaube, in Österreich würden sehr viele, vor allem junge Leute, gern für so einen Konzern arbeiten und nicht unbedingt nach Deutschland ziehen müssen dafür, weil der Konkurrenzkampf dort ist ja nicht viel angenehmer. Wie siehst du generell die Entwicklung am Sportartikelmarkt? Also auch in Anbetracht der Stichworte Internationalisierung, Zentralisierung, weg vom stationären Handel hin zu E-Commerce und so weiter.
Eins muss ich noch korrigieren, es gibt schon eine Menge Adidas-Mitarbeiter noch, aber in unseren Outlets oder in den Geschäften, die wir haben, gibt es auch nicht viel. Und also da gibt es noch was früher eben nicht gegeben hat, weil früher hat es eine Exklusivität gegeben, wo wir ausschließlich über den Fachhandel verkauft haben. Und das hat sich dann auch vor, weiß nicht, 15 Jahren, also so mit Pahndorf-Beginn, hat sich das dann auch zerschlagen, wo es eben dann die ersten Outlets gegeben hat. Ja, ich habe die Adidas-Zeit mehr oder weniger abgeschlossen. Ich bin da jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr wirklich involviert. Den aktuellen Stand kenne ich nicht. Die Entwicklung im Vertrieb ist, haben wir eh schon angesprochen, dass es halt in Österreich gar keine Händler mehr gibt, nur mehr sehr wenige. Wobei die Entwicklung geht schon wieder in die Richtung, die, die sich wirklich spezialisieren, die können auch weit weg von einem Konzern sein und auch nur eine Filiale haben oder ganz wenige. Die haben durchaus auch Berechtigung. Die Entwicklung, dass sehr viel im Internet gekauft wird, hat man jetzt gesehen, während Corona ist gar nicht so schlecht, weil da hat wenigstens noch irgendwie die Wirtschaft funktioniert und in der Zeit haben wir auch Adidas extrem viel in den Online-Markt investiert und ums Vielfache ausgebaut. Es wird immer wieder Kunden geben, die einen, die gehen zum Händler, informieren sich und kaufen dann doch im Internet, oder die anderen, und das ist gar nicht so schlecht, informieren sich im Internet und kommen dann zum Händler und wissen genau, was sie wollen. Oder wenn der Händler nicht liefern kann, dann kriegt man doch im Internet noch relativ schnell das Produkt, das man dringend braucht. Ja, eine Entwicklung, die man ohnehin nicht aufhalten kann, die sicher noch weitergehen wird. Und ich denke aber, was Spezialisierung und Kundenbetreuung anbelangt, wer da vorne dabei ist, wird sich auch als Händler weiterhin etablieren. Und wenn man sieht, es sind halt dann immer größere Geschäfte mit immer mehr Auswahl, die halt alle international aufgestellt sind, für einen Kunden auch kein Nachteil, weil du einfach eine gewaltige Auswahl hast. Sei es jetzt in Wien, wenn du in den Süden fährst, da hast du Verkaufsfläche, wenn du die zusammenzählst, im Umkreis von 2-3 Kilometern, das ist gigantisch, das war vor 20 Jahren unvorstellbar. Also es sind nicht nur schlechte Entwicklungen, sondern im Gegenteil für den Konsumenten durchaus okay und natürlich auch von der Preisgestaltung für die Produzenten, ja, gute Abnahmen, was die Mengen anbelangt, nur die Preise halt, sind jetzt sehr stark unter Druck, die aber durchaus an den Konsumenten weitergegeben werden, also auch nicht nur nachteilige Entwicklungen. Und in die Richtung wird es halt weitergehen. Mal schauen, was da alles passiert. Man sieht ja, Corona hat gewaltig viel verändert, jetzt gibt es einen Krieg, ich weiß nicht, was in nächster Zeit noch alles geben wird, wo sich Dinge völlig verändern werden. Das sind alles Anpassungen, die automatisch passieren. Allein durch technologische Weiterentwicklungen, die vorher gar nicht möglich gewesen wären. Ja, ich kann es nicht wirklich kommentieren, weil ich nicht mehr am neuesten Stand bin, aber wie gesagt, ist nicht alles zum Nachteil des Konsumenten.
Deine Highlights in 25 Jahren Adidas. Ganz grob zusammengefasst, fallen da zum Beispiel 3 ein.
Bei Adidas?
Besondere Momente, besondere Vertragsabschlüsse.
Wird dir vielleicht jetzt nicht so sympathisch sein, aber als wir, wann war denn das, Mitte des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre, Red Bull Salzburg ist ja wieder Phönix aus der Asche gestiegen. Wir haben mit Salzburg ja zuvor schon zusammengearbeitet, mit dem alten Casino Salzburg, ist dann zu Puma gewechselt und plötzlich ist Didi Matischitz mit Red Bull aufgetaucht. Und in der Erkenntnis, die er mir selber erzählt hat, dass halt jetzt mittlerweile seine Konsumenten auch schon in die Jahre kommen, unter Anführungszeichen, und halt auch schon mit der Red Bull-Dose vor einem Fernseher sitzen und sich ein Fußballmatch anschauen und nicht nur irgendwelche Base-Jumper oder sonst irgendetwas, wo sie sehr, sehr gutes Marketing gemacht haben, sondern sie müssen sich auch jetzt um diese Sportarten bemühen. Und wer Didi Matischitz kennt, weiß, dass der immer ganz andere Ansätze gehabt hat, die aber für gewöhnlich zum Erfolg führen. Und Dinge teilweise auch ignoriert hat, wo andere dann scheitern, so wie zum Beispiel eben damals der Salzburger Verein halt hergenommen wurde, weil er die Lizenz gehabt hat für die Bundesliga, aber einen sehr kleinen Puma-Ausrüstungsvertrag gehabt hat und auf uns zugekommen ist, weil er damals mit dem Franz Beckenbauer zusammengearbeitet hat, einfach Ideenbringer, und Beckenbauer war immer Adidas, das war einfach klar, dass das ein Adidas-Verein werden muss, aber da gab es einen laufenden Vertrag und die Vorgabe war, innerhalb von 14 Tagen diesen Verein aufzustellen und auszurüsten, unter besonderen Vorgaben, weil Red Bull, als was Design anbelangt, ja, weiß man ungefähr, wo da die Linie hingeht. Das war sehr spannend, nicht nur von der Kurzfristigkeit, also wir haben mal geschaut, was wir da haben, wie wir das auf die Reihe kriegen und wie wir gleichzeitig auch gleich fürs nächste Jahr eine vernünftige Kollektion aufstellen, die Vorgaben gehabt hat, die quasi undurchführbar waren. Aber wenn man sich ans erste Trikot erinnert, dann war dieses Bullen-Logo rund um die Brust herum, also weit größer als jemals Transfermaschinen auf dieser Welt aufdrucken können. Ich glaube, die sind nur 47 cm oder so breit und sowas kannst du gar nicht machen, außer in einer völlig anderen Produktionsverfahren, in dem du den Stoff voraus aus bedruckst und dann zusammenschneidest. Das kann man für Bayern München oder Real Madrid machen in der Adidas-Welt, aber nicht für einen österreichischen Fußballverein. Mittlerweile ist das anders, aber damals war es ein kleiner österreichischer Fußballverein. Das auf die Reihe zu kriegen bei Adidas intern, dass da jetzt ganz was anderes dahinter ist und dass die sehr wohl das zu tun haben oder machen möchten, war für unsere globale Abteilung natürlich auch was ganz Neues, was direkt den Vorstandsbeschluss und so weiter braucht. Und vor allem hat es dann ein Gerichtsverfahren gegeben, weil Puma hat es auch nicht gefallen lassen, obwohl es nur ein kleiner Vertrag war. Und wir haben uns das dann geschafft, den Big Boss von Adidas, den Big Boss von Puma und den Didi Mateschitz in Herzogenaurach, also wo Adidas und Puma ihre Zentralen in Deutschland haben, in der Nähe von Nürnberg, zusammenzubringen, um dort wirklich auf höchster Ebene eine Einigung zu finden, die dann so gelautet hat, dass wir diesen kleinen, völlig unnötigen Fußballverein bekommen, aber Puma bekommt das Toro Rosso Formel 1, das zweite Team, weil die damals halt sehr auf Lifestyle unterwegs waren und durften dort mit Autorennschuhen und sonstigen Lifestyle-Teilen das Toro Rosso Team ausrüsten, was für Puma eine coole Sache war, weil da wären sie sonst nie hineingekommen und der Fußballverein war in Wahrheit egal. Also da hat es wirklich sehr viele Dinge gegeben, die alle gleichzeitig passieren mussten. Die sind bei der ersten, beim Anpfiff der Liga mit vernünftigen Trikots hinausgelaufen. Gleichzeitig hat es jemand auch das Thema gegeben, Red Bull war ja relativ schnell groß, also weit über die Grenzen hinaus und in dem Vertrag in Österreich drinnen war auch Leipzig, also das war bei mir am Schreibtisch, der Vertrag mit damals noch Marc Arnstedt hat es nämlich nicht mehr geheißen, das war schon Leipzig. Es hat den Vertrag gegeben mit den Akademien und Partnervereinen, die es in Brasilien und in Ghana gegeben hat. Und wer schon einmal etwas nach Ghana geliefert hat, weiß, wie das abläuft, dass dort auch Container wirklich ankommen. Und das Thema mit dem Verein in New York, die ja einen völlig anderen Liga-Ablauf haben wie wir in Europa, sondern da gibt es einen Jahreskalender, also da mussten wir die Trikots schon ein halbes Jahr vorher entwickeln, bevor diese Themen überhaupt einmal in Katalogen oder so drinnen waren. Also das war auch wieder eine Herausforderung, alles intern mit der globalen Abteilung. Im Prinzip ist Red Bull entwickelt worden und dann ist Bayern München entwickelt worden und Real Madrid, um eben den Vorgaben von Didi Mateschitz gerecht zu werden, dass alle Vereine gleich ausschauen sollen. Aber das als kleiner Österreicher zu machen, war durchaus eine Herausforderung. Also das waren so Dinge. Natürlich auch das Rapid-Thema war immer eine Geschichte, erst mit dem Verein, glaube ich, im 99er Jahr zu bekommen und dann die Verlängerungen waren immer, sind über Jahre gelaufen, also kaum hast du den Vertrag gehabt. Die Verträge sind teilweise erst viel zu spät unterschrieben worden, aber schon gelebt worden und kaum war der Vertrag unterschrieben, haben wir schon den nächsten ausmachen müssen, obwohl eben Vertragslaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren da drinnen waren. Rapid war immer ein Thema, ja, aber natürlich dadurch, dass ich quer durch die komplette Sportwelt unterwegs war, habe ich sehr viele interessante Menschen kennengelernt, viele Herangehensweisen kennengelernt, weil einfach komplett unterschiedliche Sportarten mit unterschiedlicher Wichtigkeit, sagen wir mal, fast aber alle die gleichen Anforderungen haben und berechtigten Wünsche haben, gab es immer wieder etwas, dass der Markt vielleicht nicht mehr hergegeben hat, aber Verträge durchaus beinhaltet haben und alles, was in so großen Konzernen außer der Spur läuft, trotzdem auf die Reihe zu kriegen, das ist eine Herausforderung und das war spannend, haben wir meistens irgendwie geschafft im Team.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.